Der 7. Oktober 2023 werde als der schwärzeste Tag seit dem Holocaust in die jüdische Geschichte eingehen. Das sagte Rabbiner Pinchas Goldschmidt in Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas vor etwa einem Jahr. Das Foltern, Verstümmeln, Vergewaltigen und Töten haben die Täter zum Teil selbst gefilmt. Es wirft die Frage auf, warum Menschen überhaupt in der Lage sind, so grausam zu handeln. Die Psychologie beschäftigt das schon lange. Eins der bekanntesten Experimente in diesem Zusammenhang war die sogenannte Gehorsamsstudie von 1963. Die zeigte, wie sich gewöhnliche Menschen zu Folterknechten entwickelten, weil sie blind das taten, wozu der Versuchsleiter sie angewiesen hatte. Heute weiß man, dass es nicht immer den Druck von oben braucht und dass Menschen widerständiger sind, als man damals dachte. Wie Gewalt entsteht, darum geht es in der kommenden halben Stunde hier bei Leben im RBB 24 Inforadio. Und wir fragen auch, was man dagegen tun kann. Ich bin Vera Kröning-Menzel. Herzlich willkommen. Wenn sich im Krieg die Möglichkeit bietet für Vergewaltigung, Folter und Gewalt, dann werden Menschen das auch tun. Das ist Teil der menschlichen Natur, ob man es nun gern sieht oder nicht. Das sagt der Gewaltforscher Thomas Elbert. Er ist emeritierter Professor der Uni Konstanz für klinische Psychologie und klinische Neuropsychologie und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Elbert hat Studien mit Gewalttätern in Krisenregionen auf der ganzen Welt durchgeführt. Er hat sie auch gefragt, wie es sich anfühlt, andere Menschen zu verletzen. Und das Ergebnis war, dass etwa die Hälfte der Befragten das als ein positives Erlebnis beschrieben hat. Jeder Zweite hat gesagt, dass es sich für ihn gut angefühlt hat, anderen weh zu tun oder sie zu töten. Ich habe mit Thomas Elbert über das Internet gesprochen und ihn zuerst gefragt, woran das liegt.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Zunächst einmal ist, wie Sie sagen, ist so, dass offensichtlich, wenn man Gewalt ausübt am Anfang, das bedeutet, man muss eine moralische Hemmschwelle überwinden, aber dann kann man praktisch zum Jäger auf andere Menschen werden und so wie die Jagdlust auf das Reh oder das Wildschwein Vergnügen bereiten kann, so kann dann auch die Jagdlust auf andere Menschen Vergnügen bereiten. Diese Gewaltbereitschaft muss allerdings sozusagen früh angelegt sein, dass man anderen Menschen Gewalt antut.
Herr Elbert, wenn Sie diese Befragungen mit Gewalttätern in Krisengebieten durchgeführt haben, da haben viele der Befragten das so beschrieben: Beim ersten Mal ist ihnen noch schlecht geworden, als sie einem Menschen Gewalt angetan haben. Beim zweiten Mal haben sie an den Befehl gedacht, dass sie das ja machen müssen. Und beim dritten Mal sei es ein Vergnügen gewesen. Das heißt, da gibt es eine Entwicklung.
Wenn Sie erwachsene, junge Männer oder Frauen dazu bringen wollen, dass sie andere töten, dann ist es eine sehr große Schwelle. Die kann überwunden werden, wenn sie Drogen einsetzen. Jeder weiß, unter Alkoholeinfluss beispielsweise sinkt die moralische Hemmschwelle. Sie kann überwunden werden, wenn diese Personen selber Gewalt erfahren haben, also wenn die reaktive Seite hinzukommt, man muss sich wehren, das ist moralisch ja sozusagen akzeptabel, dass man quasi zurückschlägt, und sie kann überwunden werden, wenn man die Gegenseite quasi entmenschlicht und sagt, ja, das sind also Leute, die müssen wir jetzt erledigen, die sind Kakerlaken, Ungeziefer oder sonst was. Und wenn alles zusammenkommt, dann hat man die besten Chancen. Dann gibt es immer noch die Situation, gerade eben bei erwachsenen Männern, dass die sagen, am Anfang ist es mir wirklich tagelang schlecht gegangen. Ich musste mich eben übergeben. Und dann wird es zu einer Gewohnheit. Und wenn ich das mache, dann kann das positiv erlebt werden. Einerseits, weil ich ein Feind abwehre, ja, also das, die Bedrohungslage reduziert, das ist ja ein positives Erlebnis, und andererseits, weil die Jagdlust eben entfaltet wird, die Jagd auf andere Menschen, und diese positiven Gefühle führen natürlich dazu, dass man mehr will. Und es kann in Extremfällen bis hin zum Blutrausch gehen. Das ist eigentlich nicht neu, das finden Sie schon entsprechende Beschreibungen in der Geschichte, dass das wirklich fast zu einer Sucht wird, dann plötzlich zu töten, zu kämpfen. Und das ist sicher so eine Voraussetzung, dass ich das positiv empfinde, wenn ich jetzt, sagen wir, zum Söldner werden will und in allen möglichen Ländern entsprechend massive Kampfeinsätze durchführen soll und will, wo es zum Töten von Menschen kommt oder gar zu Massakern kommt.
Welche Rolle spielt denn da so eine pseudoreligiöse Legitimierung, wenn die Täter sich so verstehen, dass sie im Auftrag Gottes unterwegs sind?
Das, glaube ich, ist die Voraussetzung. Also die moralische Hemmschwelle muss überwunden werden. Die ist uns sozusagen eigen von Natur aus. Das Kind so im Alter von 6, 7, 8 Jahren saugt Moral auf und lernt, was ist richtig und was ist falsch. Und die Religion ist da natürlich eine entscheidende Bastion, die uns sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Und wenn jetzt die Religion aber dazu herangezogen werden kann, dann ist natürlich diese religiöse Hemmschwelle gar nicht da, die moralische Hemmschwelle geringer.
Früher war man ja in der Psychologie der Meinung, dass Leute, die grausam zu anderen sind, das entweder tun aus einer Persönlichkeitsstörung heraus oder unter Druck von oben, weil sie den Befehl dazu bekommen. Sie haben aber herausgefunden, dass diese lustvoll empfundene Gewalt auf der ganzen Welt vorkommt, von Kolumbien bis Afghanistan. Was sagt das über den Menschen aus?
Ja, ich glaube eben, man kann das so erklären, dass man sagt, der Mensch ist eben ein Jäger und kann Lust an der Jagd empfinden. Also das heißt, es ist schon etwas, was in uns von der Natur aus angelegt ist und vorgegeben ist, und das kann induziert werden. Und dass in solchen Kriegs- und Krisenregionen eben sehr viele, vor allem Männer, so gewaltbereit werden und gemacht werden können, zeigt eben, dass es nicht einfach nur eine genetische Variante ist, sondern dass es eine Anlage ist, wozu ich den Menschen verführen kann, wie in vielen anderen Bereichen, die uns Spaß machen, halt auch.
Sie hören Leben im RBB 24 Inforadio. Heute zum Thema, wie Gewalt entsteht und wie man sie verhindern kann. Einer der Fachleute auf diesem Gebiet ist Thomas Elbert, emeritierter Professor der Uni Konstanz für klinische Psychologie und klinische Neuropsychologie und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie es kommt, dass Menschen, wenn sie gegen andere gewalttätig sind, auch angenehme Gefühle dabei empfinden können, wie Genuss. Und er hat mir bei unserem Gespräch über das Internet auch erzählt, dass er mit seinem Team eine Therapie entwickelt hat, um diese Lust, dieses Vergnügen an der Gewalt zu behandeln.
Also die Lust an der Gewalt, die bleibt natürlich so. Das ist wie in anderen Bereichen, wo Sie sozusagen Lust erfahren haben, wenn Sie gut essen und dann eben feststellen, Sie essen zu viel, dann bleibt diese Erinnerung an das gute Essen natürlich immer in Ihrem Gehirn und Ihrem Gedächtnis vorhanden. Also die Lust, dass diese Gewalt lustvoll sein kann, die Gewaltausübung, die wird bleiben, aber man kann sagen, die kannst du kontrollieren, so wie ich mein Essverhalten kontrollieren kann, so wie ich mein Trinkverhalten kontrollieren kann, wie ich andere suchtartiges Verhalten kontrollieren kann. Und dann eben kann man den Leuten beibringen, wann tritt diese Lust auf, wo kommt die her, in welchen Situationen ist sie besonders groß und welche Faktoren kommen hinzu und wann darf ich sie ausleben? Also es ist ja so, ich kann kämpferische Aktivität auch im Sport, im Fußball ausleben. Also es gibt Situationen in der Auseinandersetzung, im Wettbewerb, wo es durchaus vollständig akzeptabel und auch sogar gut sein kann, wenn ich dort mich in den Kampf begebe. Und es bedarf dann eben eine Auseinandersetzung. Unter welchen Bedingungen habe ich gefährliche Situationen erlebt? Wann habe ich welche Gefühle, welche Gedanken dabei entwickelt? Und wo gehört was jetzt hin in meinem Gedächtnis? Was ist Wenn ich wütend bin, liegt es daran, weil mich irgendwas erinnert an eine Auseinandersetzung im Krieg oder im Kampf? Oder ist es tatsächlich, weil ich jetzt momentan einen Grund habe, wütend zu sein? Und das auseinanderzuhalten ist natürlich schon mal der Clou, um sein Verhalten richtig zu regulieren und dann eben am besten auch häufig in Gruppen lernen, wann ich wo auf der Hut sein muss, was Gefahren sind.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann kann ja jeder von uns einen Beitrag zu einer friedlichen Gesellschaft leisten, indem man Kinder gewaltfrei erzieht. Ist das richtig?
So ist es, ja. Also das ist der Hauptfaktor, ist einerseits die häusliche Gewalt, also 20% würde ich mal schätzen, der Kinder, also weltweit, und Deutschland nimmt sich da nicht besonders aus, werden Kinder körperlich misshandelt. Dann stellen wir fest, 15% der Mädchen werden sexuell misshandelt, 6% der Jungen werden sexuell misshandelt. Das ist sehr unabhängig von der sozioökonomischen Schicht. Die Gewalt, die häusliche Gewalt ist bei den armen Leuten häufiger als wie bei den Reichen. Dafür bei den Reichen häufiger emotionale Vernachlässigung. Das kommt alles zusammen. Und wenn Sie am Schluss, je mehr Sie solcher belastenden Kindheitserfahrungen machen, umso angeknackster hinterher ist Ihre seelische Gesundheit, umso schwieriger wird Ihr Wohlbefinden körperlich wie seelisch sein.
Ich würde gerne noch über ein anderes Thema mit Ihnen sprechen. Im Moment wird ja sehr viel über Gewalt im Zusammenhang mit geflüchteten Menschen diskutiert, die in Deutschland gewalttätig geworden sind. Und die Maßnahmen, die bewegen sich da so im Bereich von mehr Abschieben, schneller Abschieben, mehr Grenzkontrollen und mehr Polizeipräsenz. Wie sehen Sie das denn als Gewaltforscher? Was sind denn in Ihren Augen Maßnahmen, um die Gesellschaft da besser zu schützen?
Also auch da gilt, was motiviert diese Leute zur Gewalt? Und auch da gibt es diese reaktive Form. Ja, die sind frustriert, enttäuscht, traumatisiert, vermischen vergangene Erlebnisse mit gegenwärtigen, sind also reaktiv gewalttätig, schlagen sozusagen zurück, ja, auch weil sie vielleicht ihre Hoffnungen nicht erreichen können aus Frust. Und das Zweite ist eben, sie sind gewaltbereit gemacht worden durch ihre entsprechende, vor allem Kindheit und Jugend, in der sie Gewalt erfahren haben. Und das kann man einschätzen, wie groß dieses Gefährdungspotenzial ist. Wir argumentieren deshalb, dass es sinnvoll wäre, ein Screening durchzuführen. Wer ist wie seelisch angeschlagen, wer leidet? Und diejenigen, die großes Leid da täglich aufgrund ihrer Erfahrungen machen müssen, denen kann man und sollte man helfen. Das wäre eine Methode, um diese Gefahren zu reduzieren. Das wäre auf jeden Fall eine notwendige Maßnahme, die man ergreifen müsste. Die Leopoldina unter meiner Leitung, also die Nationalakademie, hat 2018 dazu ein umfassendes Papier erstellt mit allen Empfehlungen. Die kann man nachlesen. Da steht das eigentlich alles drin. Warum? Das niemand interessiert. Das ist immer so, die Wissenschaft und die Politik sind zwei Paar Stiefel.
Sie arbeiten ja seit vielen Jahren mit traumatisierten, geflüchteten Menschen. Und Sie arbeiten da ja nicht nur mit studierten Psychologen, sondern bilden auch Beraterinnen und Berater aus, die aus den gleichen Ländern stammen wie die Betroffenen.
Da kommt uns halt diese Erfahrung in den Ländern wie in Ostafrika oder wie in Südamerika zugute, wo es in Millionenstädten wie Bukavu oder Goma keinen einzigen Psychiater oder Psychotherapeuten gibt, wo sie arbeiten mit Beratern, die sehr viel Erfahrung haben im Bereich der Traumafolgestörungen, die Einfühlungsvermögen haben, die intelligent sind und die das erfolgreich durchführen können, die das lernen können, in relativ kurzer Zeit, innerhalb von Monaten können die so eine Behandlung durchführen. Sie können das also hier in Deutschland beispielsweise, indem Sie Syrer, die schlau sind, die erfahren sind, gibt es viele, mehr wie genug, oder Ukrainer, die können ihre Leute in der eigenen Sprache behandeln. Und wenn ich einem, jetzt beispielsweise einem Syrer erzähle, was eine posttraumatische Belastungsstörung ist, dann begreift er das sofort, weil er hat entweder selber Symptome, er hat es erfahren an genügend anderen Leuten aus seinem Kultur- und Bekanntenkreis. Wenn ich das einer deutschen Studentin, die höchst intelligent, höchst erfolgreich ihr Einser-Abitur gemacht hat, erkläre, was es bedeutet, wenn man sieht, wie andere Leute erschossen werden, dann ist es sehr viel schwieriger.
Beraterinnen und Berater aus den Herkunftsländern können traumatisierten, geflüchteten Menschen dabei helfen, wieder ein normales Leben zu führen, sagt Thomas Elbert. Er ist emeritierter Professor der Uni Konstanz für klinische Psychologie und klinische Neuropsychologie und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Brain damage. It's brain damage. Eminem mit Brain Damage, ein Song darüber, wie er als Junge verprügelt wurde. Der Täter war ein Schulkamerad und die Verletzungen waren so schlimm, dass Eminem für mehrere Tage im Koma lag. Ein großer Teil von Gewalt findet nicht im Krieg statt, sondern im Alltag, im sozialen Umfeld. In vielen der neuen Bundesländer war Rechtsextremismus nach dem Mauerfall ein großes Problem. Heute wird diese Zeit auch Baseballschlägerjahre genannt. Oft wurden Menschen nur aufgrund ihrer Hautfarbe zusammengeschlagen. So auch Manuel Guskowski aus Wittstock an der Dosse. Das liegt in der Prignitz. Manuel war damals im Jahr 2000 17 Jahre alt, erzählt er.
Wir haben halt gekocht und war ein schöner Abend. Und dann hörten wir immer von unten so laute Geräusche, die kamen immer näher. Und dann haben die halt die Tür eingetreten und bin dann halt über den Balkon geklettert, auf den Nachbarbalkon, habe mich dann dahinter versteckt. Und dann guckte einer rüber und sagte, da ist er. In dem Moment bin ich dann aufgesprungen und habe mich dann runtergehangelt zum dritten Stock und bin dann halt vom dritten Stock dann in die Tiefe gefallen.
Vier Neonazis griffen Manuel in der Wohnung seines besten Freundes an. Die Hetzjagd war damals in der Region kein Einzelfall. Seine Mutter Gisela rief nach dem Überfall das Bündnis Wittstock bekennt Farbe ins Leben. Das setzt sich bis heute ein gegen Rassismus und Antisemitismus. Auch Manuel engagiert sich da. Das Bündnis stellt sich gegen Nazi-Aufmärsche und erinnert gemeinsam mit Schulen regelmäßig an NS-Verbrechen, berichtet Gisela.
Ich wollte sagen, dass das nicht so geht und dass wir zusammen was ändern müssen an dieser ganzen Stimmung, dass es nicht akzeptiert werden kann, dass Leute andere angreifen.
Seit ein paar Jahren spürt ihr Sohn Manuel, dass die Beleidigungen wieder mehr werden.
Ich habe Angst, dass es schlimmer wird und dass es wieder dahin geht, also in die Richtung. Die Leute reden jetzt nur, also die beleidigen mich halt und dann... Das ist ja der Anfang von dem, was quasi in den 90ern war. Dass erst haben sie halt immer irgendwelche Leute beleidigt und dann haben sie halt zugeschlagen. Und ich glaube, das kommt wieder, wenn man nichts dagegen macht.
Manuel Guskowski und seine Mutter Gisela. Ihre Geschichte ist Teil des RBB-Films Die Unermüdlichen, für den Menschen porträtiert wurden, die sich dafür einsetzen, dass ihr Brandenburg offen und demokratisch bleibt, ob in Potsdam, in Angermünde oder in Herzberg. Anschauen können Sie Die Unermüdlichen in der ARD-Mediathek. Sie hören Leben im RBB24-Inforadio. Heute zum Thema, wie Gewalt entsteht und wie man sie verhindern kann. Um für eine friedliche Gesellschaft zu sorgen, setzt der Rechtsstaat auch auf Strafen, um dem Opfer Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und den Täter von weiteren Verbrechen abzuhalten. Normalerweise wird das vor Gericht verhandelt. Der Täter wird verurteilt und damit muss das Opfer dann leben. Es gibt aber auch andere Versuche, Gerechtigkeit wiederherzustellen, zum Beispiel den Täter-Opfer-Ausgleich. Unser Reporter Matthias Bertsch hat dazu recherchiert und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Matthias.
Hallo.
Was ist das, ein Täter-Opfer-Ausgleich?
Ja, das ist das, was im Englischen so als Restorative Justice bezeichnet wird. Also der Versuch, einen Konflikt zwischen Menschen beizulegen und etwas wieder gut zu machen, aber eben nicht im Gerichtssaal. Eine rechtliche Grundlage dafür gibt es aber schon, und zwar im Strafgesetzbuch. Das heißt es in § 46a, Hat sich der Täter ernsthaft bemüht, im Ausgleich mit dem Verletzten seine Tat wieder gut zu machen oder das Opfer zu entschädigen? Ist seine Strafe zu mildern oder ganz von einer Strafe abzusehen?
Und wie läuft so ein Täter-Opfer-Ausgleich konkret ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Also prinzipiell ist so ein Täter-Opfer-Ausgleich in jeder Phase eines Strafverfahrens denkbar. Und da kann sowohl vom Täter als auch vom Opfer angeregt werden. Aber normalerweise geht der erste Schritt von der Staatsanwaltschaft aus. Die kriegen Ermittlungsakten von der Polizei und sagen dann bei einigen Delikten, das könnte was für den Täter-Opfer-Ausgleich sein. Das ist eine Stelle, die ist bei den sozialen Diensten der Justiz angesiedelt und die Mitarbeiter haben eine spezielle Mediatorenausbildung. Die entscheiden dann, ja, das könnte was für uns sein und kontaktieren dann den Täter und das Opfer, beziehungsweise den Beschuldigten und den Geschädigten und fragen, ob sie zu einem solchen Zusammentreffen bereit wären. Allerdings freiwillig, das ist ganz wichtig.
Und wenn dann beide einverstanden sind, wie geht das dann weiter?
Dann treffen die beiden in einem geschützten Raum aufeinander. Das heißt, die sitzen an einem Tisch gegenüber, wie wir beide jetzt auch, allerdings mit dem Mediator und manchmal vielleicht auch noch einer anderen Person, wenn jemand schlicht Angst vor einem Zusammentreffen hat. Und dann hat jeder und jede Beteiligte erstmal die Möglichkeit zu schildern, was aus seiner oder ihrer Sicht eigentlich passiert ist, also den Tatablauf. Das hat eine Intensität für beide Seiten, die sollte man nicht unterschätzen, hat mir Jürgen Gernens gesagt, der schon viele Täter-Opfer-Ausgleiche begleitet hat.
Also wenn ein Geschädigter dem Täter erzählt, wer ihn wahrgenommen hat, mit welcher Angst er erlebt hat, wie dieser auf ihn losgegangen ist, wie er eingeschüchtert war, wie er vor den Augen anderer zum Beispiel gedemütigt worden ist und ähnliches mehr, was das alles beim Opfer bedeutet. Wenn das Opfer das dem Täter erzählt, dann kann der Täter erstmal einschätzen, auch in Reflexion mit sich selbst, was diese Tat bei anderen angerichtet hat.
Meint Jürgen Gernens, er ist seit 33 Jahren in Potsdam im Täter-Opfer-Ausgleich als Mediator tätig.
Heißt das denn, dass das Opfer im Mittelpunkt steht bei so einem Verfahren?
Jein. Einerseits ja, denn in dem Begriff Täter-Opfer-Ausgleich steckt ja das Wort Ausgleich drin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht um sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Bei der Tat hat der Täter dem Opfer Gewalt angetan und das Opfer konnte nur reagieren oder erdulden. Und jetzt, bei diesem Gespräch, kann das Opfer wieder zum Handelnden werden, indem es dem anderen sagt, ich möchte gern, dass sie das oder das tun oder irgendwas bezahlen. Das ist ein Versuch an der Wiedergutmachung, aber vor allem auch ein Stück Selbstermächtigung und das ist ganz wichtig. Und das Nein in dem Jein bezieht sich darauf, dass die Mediatoren nicht Partei ergreifen. Sie sind unparteiisch oder allparteilich. Außerdem geht es beim Täter-Opfer-Ausgleich anders als vor Gericht nicht darum, den anderen zu verurteilen. Und Jürgen Gernens hat mir gegenüber deutlich gemacht, dass es ihm nicht um den Begriff Schuld geht.
Ich halte den Begriff Schuld für omnipräsent erdrückend, sag ich mal, wenn man es also religiöse Schuld oder juristische Schuld oder moralische Schuld, das ist also so ein riesengroßer Berg und das drückt so. Ne? Ich spreche ausschließlich von Verantwortungsübernahme.
Das war Jürgen Gernens ganz wichtig.
Du hast das ja vorhin schon angedeutet, dass nicht alle Delikte für so einen Täter-Opfer-Ausgleich in Frage kommen. Welche kommen denn da in Frage?
Naja, schon quasi alles, was im Strafgesetzbuch zu finden ist. Von Sachbeschädigung über Beleidigung bis hin zur gefährlichen Körperverletzung. Jürgen Gernens hat mir auch von einem Fall erzählt, wo der Bruder einer ermordeten Frau den Täter treffen wollte, weil er wissen wollte, warum der das getan hat. Die haben sich dann im Gefängnis getroffen. Auch das gibt's. Allerdings muss man sagen, das ist die klare Ausnahme.
Und wie endet normalerweise so ein Täter-Opfer-Ausgleich?
Das kann sehr unterschiedlich sein und hängt stark davon ab, was das Opfer sich wünscht oder akzeptiert oder was der Täter anbietet. Das kann Geld sein, aber es kann auch was Symbolisches sein oder irgendeine gute Tat. Oder dass man schriftlich festlegt, dass der Täter einen Ort meidet, damit das Opfer sich dort wieder sicher fühlen kann. Alles Ausdruck dessen, dass der Täter Verantwortung für seine Tat übernimmt. Es geht also auch nicht immer um Versöhnung. Wichtig ist auf alle Fälle, dass beide Parteien dem zustimmen und sagen, ja, damit kann ich leben oder da mache ich mit. Und das ist eben auch der große Unterschied zu einem Strafverfahren vor Gericht. Da steht der Täter im Mittelpunkt und das Opfer ist eigentlich zur Passivität verdammt. Es muss höchstens als Zeuge aussagen. Aber Täter und Opfer, die reden nicht miteinander.
Das heißt also, beim Täter-Opfer-Ausgleich steht das Gespräch im Mittelpunkt. Es geht vor allen Dingen um das Gespräch.
Ja, genau. Und zwar auch weit über den Täter-Opfer-Ausgleich im engeren Sinn hinaus. Auch das hat Jürgen Gernens sehr deutlich gemacht. Wir bräuchten solche mediierten Gespräche eigentlich viel häufiger. Und zwar nicht nur in den Fällen, wo es zur Anzeige gekommen ist, sondern in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, weil sich die Menschen in unserer Gesellschaft oft entweder nur noch anbrüllen oder überhaupt nicht mehr miteinander reden.
Und was ist dein Resümee, Matthias? Lohnt sich so ein Täter-Opfer-Ausgleich?
Also man hat es ja vielleicht schon gehört, ich würde eindeutig sagen ja. Auch wenn es für die Beteiligten anstrengend ist, sich der eigenen Angst oder den eigenen Schamgefühlen zu stellen, es lohnt sich, diesen Versuch zu machen und ins Gespräch zu kommen, um sowas wie einen inneren Frieden wiederzufinden. Auch wenn es eben keine Garantie für einen Erfolg gibt.
Der Täter-Opfer-Ausgleich. Eine der vielen Möglichkeiten, um ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen, sagt unser Reporter Matthias Bertsch. Ich bin Vera Kröning-Menzel und sage danke fürs Zuhören. Und das war Leben im RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.